Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Podcast Software Testing. Ich bin euer Host Richie und habe mich heute mit Professor Andreas Zeller unterhalten, und zwar über das Thema Fuzzy Testing. Was genau dahinter steckt, welche Tools man dafür verwenden kann, welche Methoden und Ansätze es gibt und wie man auch Fuzzy Testing nach Maß durchführen kann, darüber haben wir uns in der heutigen Folge unterhalten. Viel Spaß dabei! Ach, und eines habe ich noch. Was wäre, wenn du 80% der Bugs in nur 5% der Zeit finden könntest? Um das zu erreichen, gibt es Strategien und du hast die Möglichkeit, diese zu lernen. Am 25. Juni zeigen Fabian und Johannes, wie das funktioniert. Schau dir das auf jeden Fall an. Alle Details findest du unter swt.fm/feedback und in den Shownotes. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Hallo Andreas, schön, dass du da bist.
Hallo Richie, einen schönen guten Morgen.
Guten Morgen. Ja, du hast uns ein ganz spannendes Thema mitgebracht. Wir haben uns ja leider auf der GI TAF 50 nichts gesehen, weil ich da krank war. Aber da fand ich, also ich habe schon gehört, ja, mit Andreas, da musst du unbedingt mal eine Aufnahme machen. Der hat spannende Themen aus dem Testing. Und dann habe ich gesagt, gut, das mache ich trotzdem. Und wir haben uns im Vorgespräch unterhalten und du hast dich ganz viel beschäftigt dich ganz viel mit dem Thema Fuzzy Testing. Und das ist, also ich kenne den Begriff auch und höre das auch immer wieder und es klingt ja auch fuzzy. Aber was heißt denn das eigentlich, Fuzzy Testing? Hol uns doch da bitte mal ins Thema rein.
Ja, also der Begriff Fuzzy Testing oder Fuzzing, wie man es auch kurz nennt, der ist Ende der 80er Jahre von einem amerikanischen Professor namens Bart Miller erfunden worden. Der hatte seinerzeit von, wie man es heute auch gerne macht, im Homeoffice gearbeitet und war mit einer Telefonleitung, Ende der 80er wohlgemerkt, mit einer einfachen Telefonleitung per Modem, war mit seinem Großrechner verbunden und hat dann eben dort gearbeitet. Und dem ist aufgefallen, in Wisconsin, wo er saß, da gab es häufiger Gewitter, und wenn dann eben ein Gewitter durch seine elektrischen Entladungen die Verbindung über die Telefonleitung gestört hat, dann kamen die Bits und Bytes beim Großrechner teilweise verändert an. Und ihm ist ihm aufgefallen, dass sehr viele Programme mit solchen, sagen wir, ungültigen Eingaben oder unerwarteten Eingaben nicht gut klargekommen sind. Die sind abgestürzt, die haben sich aufgehängt und ähnliches. Und dann ist er hergegangen, er fand das ganz interessant, wie kann das sein? Und ist dann hergegangen, hat daraus eine Programmieraufgabe für seine Studenten gemacht. Sie sollten selbst systematisch solche zufälligen, also rein zufälligen Eingaben erzeugen, die also vollkommen sinnlos zusammengewürfelten Zeichen, Bits und Bytes bestehen. Hm. Und damit mal, sagen wir, gängige Programme der Zeit traktieren und schauen, wie die darauf reagieren. Und es stellte sich heraus, dass eine Vielzahl der Programme damals auf Unix-Systemen überhaupt nicht darauf vorbereitet waren, mit ungültigen Eingaben klarzukommen. Und das fand er sehr spannend. Also ich glaube, das waren 60-70% aller Programme, die man auf diese Art und Weise aus dem Takt bringen konnte. Mhm. Und dann hat er einen Bericht darüber geschrieben. Also die Leute hier, diese ganzen Programme, hat später ähnliche Experimente auch mit Windows gemacht und so. Und hat dann eben beschrieben, das wäre eigentlich ganz schlimm, weil wir diese Programme allesamt unzuverlässig wären. Und er hat große Schwierigkeiten gehabt, dieses Dokument zu veröffentlichen. Also veröffentlichen war nicht das Problem, aber das durch die wissenschaftliche Begutachtung durchzubekommen, weil die Gutachter damals gesagt haben, ja, warum sollte jemals irgendjemand solche vollkommen sinnlosen Eingaben an ein Programm schicken? Wer macht denn sowas? Man muss natürlich auch wieder aus dem Kontext raus bedenken, Ende der 80er, da kannte jeder Systemadministrator jeden Benutzer seines Großrechners oder was auch immer persönlich. Und wenn dann irgendwer irgendwelche Schindluder trieb mit irgendeinem Programm, ja, da kommt man direkt mit dem Finger drauf zeigen und sagen, ja, du warst das. Und warum machst du so einen Blödsinn? Ne? Und erst ein paar Jahre später, eben gerade mit dem Aufkommen des Internets und dann natürlich auch anonymen Benutzern, wurde Leuten so langsam klar, Gott, das ist ja ein riesiges, das ist ja eine riesige Herausforderung, weil wenn ich als anonymer Angreifer ein Programm von außen her mit solchen Eingaben traktieren kann, dann kann ich möglicherweise darin Funktionen herausrufen, die für mich normalerweise eigentlich gar nicht zugänglich sein sollten. Und deswegen hat heute ein solches Fuzzing, eben das Traktieren mit Zufallsdaten, ist eigentlich ein unbedingtes Muss. Jedes Programm, was in irgendeiner Form Daten verarbeitet, die von dritter Seite auch kommen könnten oder auch nur eines Tages möglicherweise von dritter Seite kommen könnten, also eigentlich alle Daten, also jedes Programm, was Daten von extern verarbeitet, kann sich nicht darauf verlassen, dass die Daten, die von da außen kommen, dass die allesamt wohl geformt sind und so aussehen, wie man so mal das aussieht, sondern die müssen grundsätzlich mit allen Arten von fehlerzeugten Daten, Zufallsdaten, bösen Daten klarkommen.
Das heißt also, wir bewegen uns ja da dann ganz stark im Bereich so Security und Robustheit von den Systemen, ne?
Genau. Also dann können ganz einfache Sachen passieren. Also zum Beispiel kann ich einem Programm nehmen wir mal an, wir haben ein Programm, das verarbeitet, sagen wir mal, Personendaten oder noch einfacher, sagen wir Überweisungen, die machen am meisten Spaß. Und dann habe ich eine Überweisung von Richie an Andreas. Machen wir mal Andreas an Richie heute. Und dann überweise ich dir 1 Euro. So, und da steht dann drin, von Andreas an Richie 1 Euro mit Kontendaten und so weiter. Das ist sozusagen der Normalfall. So der, sagen wir mal, also das, was in 99,9% der Fälle im täglichen Produktion so passiert. Jetzt gehe ich aber her und mache da jetzt ein paar interessante Änderungen dran. Ich könnte zum Beispiel hergehen und sagen, Andreas schickt an Richie -1 Euro. Dann halte ich dann hinterher die Hand auf und sage, ja, was ist mit meinem Euro? Ne? Und dann schicke ich dir vielleicht noch ganz viele diese Überweisungen und dann warte ich drauf, dass das Geld bei mir ankommt. Was eine vernünftige Bank ist, die ist natürlich dagegen gesichert und prüft danach, dass Überweisungen grundsätzlich positive Zahlen haben. Aber man weiß ja nie, ich meine, vielleicht hat irgendwo ein Praktikant irgendwo zwischendrin ein kleines Skript geschrieben, was die Überweisung vorher schon mal abscannt und dann die Summe aller Überweisungen den Tag über aufrechnet. Und der hat da nicht dran gedacht, dass sie negativ sein könnten. Schwupps, habe ich irgendwo dann ein Problem gefunden. Oder ich mache es noch gemeiner. Ich schicke dir eine Überweisung, da steht der Wert unendlich drin. Also ich schicke dir jetzt mal unendlich viele Euros. Mhm. Gut, dann bin ich hinterher pleite. Das ist nett, aber die Bank ist dann auch pleite, wenn das in irgendeiner Form durchschlägt. Oder noch gemeiner, ich schicke dir eine Überweisung, da steht drin NAN, das ist ein besonderer Wert bei Fließkommazahlen, die steht für Not a Number. Mhm. Und das hat den Effekt, dass alles, was mit Not a Number, was da drauf addiert wird oder multipliziert wird oder in irgendeine Berechnung einfließt, wird auch zu Not a Number. Mhm. Und wenn ich eine solche, eine einzige Überweisung dieser Art an eine Bank kriege und die akzeptiert ist, dann ist die Summe aller Überweisungen an diesem Tag auch not a number. Dann wird die Bilanz zu not a number. Dann wird der Aktienkurs zu not a number. Dann propagiert sich das viral durch die ganze Ökonomie hindurch. Immer so als potenzielles Szenario. Passiert natürlich nicht. Die Banken sind nicht ganz so blöd. Und
haben sich schon ein bisschen beschäftigt damit.
An solche Dinge alle schon mal gedacht. Und aber wer weiß, ob das nicht in irgendeinem Fintech oder sonst irgendwo, ob das irgendwo gemacht wurde. Und das ist nur eine der möglichen Dinge, hier Programme aus dem Takt zu bekommen. Ich kann auch zum Beispiel, wenn ich jetzt an dir was überweise und dann ist meine E-Mail-Adresse drin, dann gebe ich dir eine E-Mail-Adresse, die ist, sagen wir mal, 100.000 Zeichen lang. Rups, viel zu lang. Normale E-Mail-Adressen haben 256 Zeichen. So. Und das hat dann den Effekt, dass am anderen Ende möglicherweise der Puffer, in dem die E-Mail-Adresse gespeichert wird, dass der überläuft. Und dann kann ich hergehen und nehmen wir an, der Puffer ist 256 Zeichen groß, dann kann ich da noch weitere Zeichen hinten anhängen und damit möglicherweise andere kritische Daten im Zielsystem überschreiben, sodass ich möglicherweise Zugang dazu bekomme. Das ist dann schon dann die hohe Kunst des gezielten Angriffs. Aber ich fange immer erstmal an mit solchen Zufallsdaten und poke da, also probiere einfach mal so aus, mal so rein zu prokeln, mal hier, mal da, mal da. Und wenn am anderen Ende auf einmal das System nicht mehr reagiert, dann weiß ich, hier ist möglicherweise ein Angriffsvektor. Und dann suche ich dann in dieser kleinen Lücke, die ich jetzt gefunden habe, dann versuche ich die immer weiter zu erweitern und bis ich dann irgendwann ganz durchpasse und das System so manipulieren kann, wie ich es möchte. Das ist die Grundidee von Fuzzing und das trägt ziemlich weit.
Sehr spannend, weil es ist ja gerade in dem Bereich ja auch, also das, was spezifiziert ist, das ist ja meistens, ich weiß nicht, ein Akzeptanzkriterium oder sowas, ne? Irgendwas, eine Zahl oder sowas, ne? Oder soll halt irgendwie nur Positivwerte haben. Aber die ganze Bandbreite an negativen Sachen, die passieren können oder die man da reingeben kann, das ist ja unüberschaubar. Ne? Gibt es denn da eine sagen wir so Listen, Muster oder wo man sich ein bisschen orientieren kann dran oder wie?
Naja, zum einen ist es so, und da sprichst du einen sehr traurigen Fakt an, die meisten Programmierer sind glücklich, wenn ihr Programm das tut, was es soll. Und die testen so lange, bis es das tut, was es soll. Und wenn jetzt bleiben wir beim Beispiel Überweisungssoftware, noch einmal bitteschön, wenn Banken zuhören, ich weiß, dass ihr alle gute Arbeit macht und außerdem, wenn wir auch gerade dabei sind, möchte ich eine Warnung herausgeben. Bitte, liebe Zuhörer, probiert das nicht zu Hause, jetzt eure Bank damit zu traktieren. Das fällt alles unter Computersabotage und ihr kommt dafür ins Gefängnis. Also es richtet sich an Entwickler, die das in einer gesicherten Umgebung und ganz sicher nicht auf einem Produktivsystem machen. So, das war jetzt der Disclaimer. Aber natürlich sind Tester erstmal glücklich, wenn das Programm für die Standardfälle, für die es gedacht ist, funktioniert. Das ist psychologisch so, das ist aber auch vom Budget her so. Weil ich habe nur ein begrenztes Budget und wenn ich meinem Kunden nachweisen kann, dass das jetzt meine Grundfunktionalität erfüllt, dann ist der Kunde glücklich, der Kunde zahlt seine Rechnung und dann sind wir eigentlich mal fertig. Was Kunden normalerweise nicht wissen, sind die vielen Möglichkeiten, wie man mit einem System Schindluder treiben kann. Hoffen wir es mal, dass sie es wissen. Was Entwickler manchmal auch nicht wissen, wenn sie neu im Business sind, sind die vielen Möglichkeiten, mit denen man ein System Schindluder treiben kann. Es gibt natürlich eine ganze Reihe von bekannten Angriffsvektoren auf Systeme. Also, was ich gerade genannt habe, zum Beispiel Pufferüberlauf ist ein Klassiker. Auch das Austauschen von Werten ist nicht so wahnsinnig überraschend. Aber da gibt es noch eine ganze Reihe von weiteren Möglichkeiten. Ich kann zum Beispiel in ein System auch Kommandos einschleusen. Dann sage ich, das ist nicht Richie, sondern das ist Richie, Semikolon, Anführungszeichen, Drop Table, Creditors oder sowas. Und dann wird das bei manchen Programmierfehlern wird dann die Datenbank am anderen Ende auf einmal gelöscht. Auch nicht gut für eine Bank. Und also, vielleicht doch, oder ja, gut, wer weiß. Aber da gibt's halt Kataloge von gängigen Angriffen. Und was ein guter Tester ist, der probiert auch diese einzelnen Angriffe der Reihe nach durch. Nur ist es so, dass es natürlich über diese gängigen Angriffe hinaus immer noch weitere Möglichkeiten geben kann, wie das System fehlschlägt. Und das ist wiederum gerade der Vorteil vom Fuzzing, weil das geht einfach ohne irgendwelche Vorkenntnisse, geht es einfach mit vollkommen zufälligen Daten rein und probiert eins nach dem anderen aus. Das kann unter Umständen lange dauern, also es ist nicht ungewöhnlich beim Fuzzing, so einen Fuzzer über 24 Stunden, also Tage, manchmal auch Wochen laufen zu lassen. Und er macht dann Hunderttausende, Millionen von verschiedenen Versuchen. Aber weil da eben kein besonderer Bias drin ist, also der geht nicht nach einem Katalog, nach gängigen Verfahren vor, kann man auch machen, aber der geht halt vollkommen zufällig vor. Und da sind die Chancen schon ganz gut, dass er dabei was findet.
Jetzt, das heißt aber auch, also da steckt ja ganz viel Automatisierung auch drinnen, ne? Weil das wird man manuell ja jetzt wahrscheinlich über Wochen nicht so machen, sondern das wird automatisiert passieren. Aber umso wichtiger ist, wenn ich da mit Zufallsdaten ja auch arbeite, dass ich die protokolliere, ne? die ich verwendet habe, weil sonst weiß ich, das System crasht und wieder keine Ahnung mehr, was der da eigentlich gemacht hat, oder?
Ja, das ist ein klassischer Anfängerfehler. Ich schicke lauter Zufallsdaten an mein System und nach einer Woche habe ich dann, oh, jetzt ist abgestürzt, schön. Was war das jetzt? ohne Witz ist es mir auch schon mal passiert, ich bin ja kein Anfänger in dem Gebiet, aber da habe ich auch gestaunt. Da habe ich ein System auf die Art und Weise getestet und dann habe ich das tatsächlich geschafft, in dem System da einen Befehl einzuschleusen. Und dieser Befehl hat als erstes die Datenbank gelöscht, in der ich eben gerade diese ganzen Sales protokolliert habe. Also ich habe mich damit ganz wunderbar selber ins Knie geschossen. Und wenn ich meinte vorhin kein Produktivsystem, natürlich ist es möglich, beim System damit beliebige Verhaltensweisen zu entlocken. Und wenn ich das auch, wenn es kann durchaus auch passieren, dass ich damit schaffe, mein eigenes Dateisystem zu zerschießen zum Beispiel. Also man muss das auf, man muss das in Umgebungen machen, die geschützt sind, aber auch in Umgebungen, wo man hinterher nachvollziehen kann, was da im Einzelnen passiert ist, was aber für einen Tester kein Problem ist, aufzusetzen.
Wie ist denn das in der Praxis, was mir jetzt so einfällt dazu ist, wenn das dann läuft und läuft und läuft, dass vielleicht ein Fehler gar nicht an den aktuellen Datensatz liegt, sondern an dem 10 davor, weil da irgendwie ein Überlauf stattgefunden hat, dann läuft das noch so weiter und dann passiert es aber dann irgendwie. Ist das ein häufiger Fehler, dass man das so ein bisschen entkoppelt ist von der Fehlerwirkung zum Fehlerzustand?
Ja, das ist natürlich besonders schwierig dann in der Fehlersuche hinterher. Ja. Wenn je größer der Abstand zwischen dem eigentlichen Fehler verursachenden Ding und dem, was dann den Fehler tatsächlich auch dafür sorgt, dass sich der Fehler manifestiert. Wir nennen das Zeitbomben, also der erste Befehl schleust da irgendwo ein ungültiges Datum ein und dann kann es noch etliche Interaktionen dauern, bis sich das manifestiert. Die sind besonders schwer zu finden. Ist natürlich auch ein besonders perfider Angriff an der Stelle. Weil wenn ich da irgendwo so ein böses Datum einschleuse, dann kann ich mich als Angreifer dann zurücklehnen und warten, bis das vielleicht irgendwann Wochen später dann eben dann doch zum Problem führt. Aber deswegen gehört zum Fuzzing auch dazu, dass man eben nicht nur die letzte Interaktion aufzeichnet, sondern die gesamte Folge der Interaktionen aufzeichnet. Und wenn man dann einmal aber eine Folge von Interaktionen hat, die zum Fehler führt und kann das reproduzieren, dann gibt es automatische Verfahren wiederum, die das dann automatisch reduzieren und die einem dann sagen, von den 1000 Interaktionen, die das System über die Zeit erzeugt hat, sind nur diese 2 oder 3 Fehler relevant.
Ja, verstehe. Jetzt haben wir ja auch das Thema Fuzzy-Testing nach Maß. Was ist denn damit gemeint? Weil zufällig ist zufällig. Was ist denn dann das Maß?
Ja, das ist was ganz Spezielles oder vielleicht gar nicht so speziell. Das ist eine Forschungsrichtung, in der versuche ich eigentlich die Zufälligkeit von Fuzz-Testing mit herkömmlichen Software-Testmethoden zu verheiraten. Und herkömmliche Testmethoden für Software gehen davon aus, dass man als Entwickler schon ein gewisses Wissen über das System hat. Und dieses Wissen gilt es in irgendeiner Form auszunutzen. Bleiben wir wieder bei einem Beispiel der Banküberweisung. Also wie gesagt, ich schicke jetzt eine Banküberweisung. Also sollte es eigentlich mal starten, dann kannst du jede Minute Katsching machen.
Ja.
Aber das wird in Wirklichkeit nicht funktionieren, weil wenn ich an eine Bank vollkommen zufällige Daten schicke, dann sagt die Bank, was ist denn das für ein Scheiß? Weil die sagt dann nämlich, also zuallererst mal müssen deine Daten hier auch diesem Standard entsprechen. Also du musst dann sozusagen das Äquivalent zum Überweisungsformular haben. Das ist dann zum Beispiel so ein XML-Dokument oder irgendwas anderes, was schön strukturiert ist, möglicherweise auch mit Prüfsummen ankommt. Denke an deine IBAN, deine Kontonummer zum Beispiel. Da ist die, die hat Prüfsummen drin, 2 Ziffern. Ich glaube, die 3. und 4. Ziffer nach der Länderkennung. Das ist eine Prüfsumme. Und wenn ich die rein zufällig erzeuge, tja, also erstmal kriege ich nicht unbedingt damit eine vernünftige Länderkennung hin. Also sowas wie DE für Deutschland oder FR für Frankreich oder so. Und die nächsten beiden Ziffern, sind eine Prüfsumme über den ganzen Rest der IBAN. Und wenn ich die zufällig erzeuge, dann ist nur in einem von 100 Fällen, habe ich da einen Treffer. Und ganz abgesehen davon, dass diese ganze Überweisung natürlich auch eine Folge von Buchstaben und Ziffern sein muss und ich da nicht irgendwo zwischendrin ein Minuszeichen oder sonst was drin haben darf. Es ist natürlich lustig, wenn ich da ein Minuszeichen einschleuse und damit kann ich dann überprüfen, ob der Parser, also das Stück Software bei der Bank, ob er damit klarkommt. So, gut. Aber wenn ich das mal abgefräst habe, also wenn ich mit den reinen zufälligen Daten, wenn ich weiß, aha, da passiert jetzt nichts mehr, der ist solide, dann will ich vielleicht trotzdem jetzt auf weitere logischere Fehler eingehen. Und jetzt brauche ich aber eine gültige IBAN-Nummer, um zu prüfen, ob da die Überweisung auch weiter hinten ging. Also nicht jetzt nur an der allerersten Front, wo jetzt die Zeichen einzeln verarbeitet werden, sondern weiter hinten, wo jetzt die ganze Überweisung logisch verarbeitet wird. Da will ich ja hinkommen. Ne? Und da brauche ich eine gültige IBAN-Nummer, die erstmal von vornherein akzeptiert wird, damit dann sowas wie mein Überweisungsbetrag von -1 Euro, damit der überhaupt irgendwann mal ausgewertet wird. Also muss ich da, um tiefer einzudringen, brauche ich Daten, die gültig sind oder zumindest oberflächlich gültig sind. Oder wir sagen dann, als Fachleute sagen wir, die müssen syntaktisch gültig sein. Das heißt, das muss sich anhören wie ein vernünftiger deutscher Satz so ungefähr. Aber dann ist trotzdem irgendwelcher Blödsinn drin. Also, keine Ahnung, Onkel Otto radelt zum Mond oder sowas. Das ist ein gültiger deutscher Satz. Es gibt aber semantisch nicht so wahnsinnig viel Sinn, wenn man drüber nachdenkt. Aber zunächst mal muss es ein gültiger Satz sein. Wenn da steht Onkel Otto radelt, dann erkennt jeder, dass das irgendwelcher Blödsinn ist. So, also muss ich hergehen und muss eine gültige Kontonummer erzeugen in irgendeiner Form. Und das ist für einen gewöhnlichen Fuzzer, der mit reinen Zufallsdaten arbeitet, eine Riesenherausforderung, weil durch zufälliges Ausprobieren kriegt man eine gültige IBAN-Nummer nur in einem von, oh Gott, wir haben schon gesagt, Prüfsummen, ne, ist eins von 100 und dann brauchen wir noch eine Länderkennung. Das muss auch eine gültige Länderkennung sein. Das ist 26 mal 26, 500, so roundabout einer von 6.000, 8.000 Fällen funktioniert vielleicht. Und das multipliziert sich dann mit weiteren Sachen. Also jetzt muss ja nicht nur deine Kontonummer stimmen, sondern meine auch. Jetzt haben wir 2 mal 8.000 mal 8.000, jetzt haben wir 64 Millionen. Ja, und jetzt verbringt mein Fuzzer allein einen Tag damit, möglicherweise ein paar von IBAN-Nummern einmal hinzubekommen. Nicht? So. Und ja, so geht es immer weiter. Es wird immer komplexer und durch reines Zufallstesten kommt man da nicht hin. Und deswegen, nun kann ich ganz einfach bei Wikipedia nachgucken, wie ist eine IBAN-Nummer aufgebaut. Oder ich bin Tester bei einer Bank, dann habe ich die Unterlagen direkt vor mir. Das Ziel ist jetzt, dem Fuzzer zu sagen, pass auf, eine IBAN-Nummer ist wie folgt aufgebaut. Du hast erstmal zwei Buchstaben und dann kommen zwei Prüfziffern und dann kommt hier dann kommt die Kontonummer. Und in dem Moment, wenn ich einem Fuzzer sowas beibringen kann, das ist eine IBAN-Nummer, dann kann er hergehen, wenn ich ihm die Regeln beibringe, dann kann er hergehen und ich kann ihm sagen, pass auf, ab sofort erzeugst du IBAN-Nummern, die genauso aussehen. Ja, und dann habe ich natürlich sofort eine viel höhere Wahrscheinlichkeit, eine syntaktisch gültige Nummer zu bekommen. Ich kann auch hergehen und kann dem Fuzzer sagen, pass auf, hier habe ich eine gewisse Menge von Wörtern, aus denen du bitte was zusammensetzen kannst. Das ist ein gängiger Trick, mit dem Fuzzer arbeiten, aber auch damit kriegt man sowas Komplexes wie eine Überweisung kaum hin. Das geht nur dann, wenn ich schon Vorlagen habe, aus denen ich heraus arbeite. Das heißt also, der Fuzzer geht dann nicht mehr hin, erzeugt alles zufällig, sondern nimmt eine bestehende Vorlage her und macht dann beliebige Änderungen dran. Aber da ist wiederum der Punkt der, dass die meisten Änderungen dieser Art eben das Ganze wieder ungültig machen, weil diese ganzen Datenpakete sind so aufgebaut, dass sie eben gegenüber solchen herkömmlichen, einfachen Störungen, wie ein Fuzzer sie baut, dass sie dagegen gegenüber robust sind. Also wenn ich heute über eine Telefonleitung mit Gewitter eine Überweisung rüber schicke, dann gibt's Unmengen von Checks, die mir sagen, die Überweisung kommt. Die Überweisung wird so nicht angenommen. Ne? Das ist aus gutem Grund so. Ja, und deswegen gilt es eben, dem Fuzzer oder dem Testgenerator beizubringen. So ist eine Überweisung aufgebaut. Es gibt einen Sender. Hallo, das bin ich. Es gibt einen Empfänger, das ist Richie oder jemand anders. Und die haben jeweils eine Kontonummer und die haben jeweils einen Betrag. Und dieser Betrag, also an einer Stelle will ich natürlich jetzt schon noch was Besonderes machen, nicht? Also sage ich jetzt mal, also alles muss genauso aussehen wie bei einer herkömmlichen Überweisung gemäß den Regeln. Und dann suche ich mir bei eine oder zwei Stellen aus, wo ich dann sage, jetzt bin ich mal kreativ. Und jetzt lasse ich hier mal beim Betrag, lasse ich jetzt mal alle Checks weg und sage, komm, jetzt jagen wir dir mal beliebige Beträge durch die Gegend, ja, und dann schauen wir mal, was passiert. Und diese Regeln aufzubauen, das ist eine Herausforderung, aber das ist das, was mir dann die Möglichkeit gibt als Tester, diese Testdaten nach Maß zu machen. Und naja, was soll ich sagen? Ich kriege dann halt in einer Minute 1 Million Überweisungen, die fast alles stimmen, und dann kann ich damit mein System sehr viel effizienter testen, als wenn ich das mit reinen Zufallsdaten mache.
Finde ich total spannend, weil man dadurch ja auch viel fokussierter, so wie du sagst, auch die so Validierungen quasi ausschließen kann. Wenn ich sage, okay, IBAN, das haben wir uns jetzt schon mal genau angeschaut, das funktioniert ja gut, dann gehen wir jetzt nur mal gültige IBANs, konzentrieren uns aufs Betragsfeld oder auf den Verwendungszweck oder sonst irgendwelche Felder und habe dadurch ja auch eine viel genauere Steuerung, wo ich jetzt wirklich drauf auch testen möchte. Ne? Und also ich glaube, gerade wenn ich so, wir wollen ja bei Testfällen auch immer eine Reduktion haben auf das, was wirklich Fehler findet potenziell. Und da fand ich das Beispiel von dir jetzt auch sehr plakativ, ne, wenn der da einmal einen Tag testet und kommt nicht mal durch die IBAN-Validierung durch, wo ich weiß, die ist robust und das funktioniert schon, da spart man da natürlich ganz viel Zeit und Aufwand auch. Ja,
ja, du musst halt sehen, das Fuzzing, wie gesagt, das wurde erstmal von Softwareforschern sozusagen erfunden und die fanden das sehr lustig. Das wurde halt dann von Sicherheitsforschern aufgegriffen, die das halt sehr schnell als, sagen wir, als ein ganz wichtiges und auch effizientes Mittel genutzt haben, um Sicherheitslücken aufzudecken. Und weil man in der Security, da kriegt man sein Renommee dadurch, indem man mit möglichst vielen, vielen, möglichst vielen Scalps prahlen kann. Also möglichst vielen Sicherheitslücken, die man gefunden hat. Das gehört dazu. Und dann, wenn man ein tolles Mittel hat, um Sicherheitslücken zu finden, ja, dann kann man damit eben losballern. Und in der Security ist es auch so, dass ich in der Regel eben kein Wissen voraussetzen möchte über das System, was ich angreife, sondern wenn ich, das ist so eine systematische Sache, also auf der einen Seite will ich angreifen, ohne zu wissen, was dahinter steckt. Auf der anderen Seite, in dem Moment, wo ich sage, ja, ich habe jetzt aber Wissen über das System, dann ist die Frage, ja, also wie viel von dem Wissen ist jetzt eigentlich dafür verantwortlich, dass es dir gelungen ist? Oder dann ist ja deine Leistung gar nicht mehr so toll, in das System einzudringen, wenn du einen Insider hattest, der dir schon gesagt hat, an welcher Stelle man, mit welchem Schlüssel man irgendwo drehen muss.
Ja.
Dann ist die Leistung nicht mehr so hoch zu bewerten in der Security. Aber deswegen hat man sich in der Security auch beim Fuzzing immer auf diese ganz klassische Rums-Methode alles zufällig reinhauen und so wenig Wissen wie möglich voraussetzen angesetzt. Ja. Auf der anderen Seite ist aber so, wie du auch schon sagst, wenn wir Software testen, also wir jetzt als Software-Tester, wenn wir unsere eigene Software testen oder wenn wir davon ausgehen, wir haben Wissen über die Software und wir wollen sie robust machen, dann suchen wir natürlich auch nach Möglichkeiten, dieses Wissen zu nutzen und einerseits dieses Wissen einfließen zu lassen, andererseits aber auch möglicherweise unser Wissen über mögliche Schwachstellen unterzubringen. Und wie du gesagt hast, wenn ich weiß, dass die IBAN funktioniert, dann ist mir das eigentlich egal. Aber vielleicht gibt es irgendeine andere Stelle, ein neues Feature, was ich gerade hinzugefügt habe, irgendeine Ecke, wo ich gerade eine kritische Änderung hatte, wo ich jetzt wirklich nicht weiß, was da passiert ist. Und statt dass ich da jetzt einen, also ich kann jetzt einen Fuzzer draufwerfen. Die Wahrscheinlichkeit aber, dass er dann genau diese eine Stelle findet, die ist möglich, aber gering. Ich kann meine bestehenden Testfälle drauflaufen lassen. Das kann ich machen. Aber meine bestehenden Testfälle sind ja in der Regel darauf geeicht, eben die bisherigen Probleme zu finden und nicht unbedingt neue. Also dann muss ich mich als Tester schon hinsetzen und mir dann meine ganze Kreativität reinfließen lassen, um die neuen Testfälle zu setzen. Und da kommt eben jetzt das Fuzzing nach Maß hinzu. Man nimmt einen Testgenerator, der spezifisch auf dieses Feature testet und dann sagt, aha. Und dann, ja, dann kann man damit schnell den Finger auf die Wunde legen.
Sehr spannend. Also ich finde das eine tolle Kombination von Möglichkeiten. Das macht so richtig schön plakativ, wie man aus so einem riesigen Wust an Möglichkeiten quasi gezielt Dinge rausfinden kann, die potenziell Fehler aufdecken und da Probleme finden. Das finde ich total spannend. Was sind denn so deiner Meinung so, wenn du auf Fuzzy-Testing schaust, so Steps, die jetzt anstehen in der Zukunft, so methodisch oder, ich will jetzt nicht sagen mit KI oder so, aber so in die Richtung, was glaubst du, was bringt die Zukunft da?
Also gibt es eine ganze Reihe von sehr, sehr spannenden Entwicklungen und diese Entwicklungen werden ja nicht nur in der Forschung, sondern auch in der Industrie eingesetzt. Also zum einen ist dieses Thema Fuzzing oder ja, die Frage, was nennt man jetzt Fuzzing? Ist das noch Fuzzing in dem Moment, wo ich eigentlich sage, hier kann ich jetzt schon sehr, sehr gut kontrollieren, was passiert? Und dann ist das nicht mehr in dem gleichen Maße zufällig, aber ich nenne es einfach weiter Fuzzing, weil es praktischer ist und weil es schöner klingt als automatisierte Testgenerierung. Aber ein Trend ist ganz sicher, dass man eben sein Wissen über Eingabeformate, über Protokolle einfließen lässt. Das ist ein sehr, sehr großes Thema, weil in dem Moment, wo ich die Möglichkeit habe, auch zum Beispiel spezifische Protokolle zu testen, spezifische Interaktionen zu testen, das ist schon ein ganz großer Gamechanger. Man muss sich vor Augen halten, normalerweise habe ich halt meine, was weiß ich, paar hundert Tests oder sowas, nicht? Und dann kann ich damit operieren. Aber in dem Moment, wo ich eben solche Dinger millionenfach selbst erzeugen kann, dann ist das eine riesen Änderung. Man muss sich mal vor Augen halten. Es gibt ja, seit diesem Jahr ist ja die elektronische Rechnungspflicht zum Beispiel, X-Rechnung. Und das ist ein Standard, der ist richtig groß. Der hat 150 verschiedene Tests, der hat 150 verschiedene Datenfelder. Also in der X-Rechnung gibt es 150 verschiedene Datenfelder mit bis zu, mit Dingen wie, also ich übertreibe jetzt etwas, Umsätze, die außerhalb der Europäischen Union angefallen sind, aber nicht dem Doppelbesteuerungsverfahren unterliegen oder ähnliche Konstruktionen sind da drin, weil man das halt braucht. Aber die offizielle Testsuite, das sind nur ein paar Dutzend Testfälle. Und jetzt müssen wir uns mal überlegen, also mit einem paar Dutzend händisch erstellter Rechnungen muss ich jetzt alle 150 Werte, also alle 150 Datenfelder und mögliche Extremwerte und auch Dinge wie negative Werte und alles Mögliche, das kann ich damit gar nicht abprüfen. Ich bräuchte viel, viel mehr davon. Ja, und das sind Dinge, das kann man auch von Hand gar nicht mehr eintippen, sowas. Das ist Wahnsinn, das ist eine fürchterliche Arbeit. Und das geht eigentlich kaum noch, ohne dass man da automatisierte Verfahren einsetzt. Also zum einen die Komplexität von Datenformaten und die Komplexität von dem, was Software einfach tun kann, ist zu groß. Also wir müssen da einfach drauf bauen, dass wir die sehr umfangreich systematisch testen. Ein zweiter wichtiger Punkt dabei ist, das ist ein Grundproblem seit Beginn der Testfallgenerierung und bleibt es auch weiter. Wie schaffe ich es in meinem Programm, möglichst viele verschiedene Verhaltensweisen abzudecken? Zum einen, wenn ich eine gute Spezifikation meiner Eingabe habe, dann kann ich hergehen und kann damit möglichst viele Kombinationen schon mal durchprobieren. Das ist schon mal schön. Aber dann gibt es natürlich noch sehr viele Sonderfälle, die nicht in den Datenformaten auftauchen, sondern irgendwo hinterher in der Verarbeitung. Was weiß ich, es stellt sich heraus, dass Ritchie in Wirklichkeit ein gesuchter russischer Oligarch ist oder sowas, dann muss ich das zwar einerseits kein Geld überweisen, aber ich kann dir auch kein Geld überweisen, weil dann stehst du auf irgendeiner Sperrliste oder sowas. Und das kann ich aus den Daten, wenn ich sie am Anfang erzeuge, dass da Regeln für gibt, das kriege ich nicht so unbedingt raus. Da gibt es kein Datenfeld, wo drin steht, ist möglicherweise ein russischer Oligarch? Ja, nein. Okay. Entschuldigung, wenn irgendwelche russischen Oligarchen zuhören, ja, Sie können das auch gerne durch Nordkorea oder durch ein Land Ihrer Wahl ersetzen. Es könnte auch genauso gut ein niedersächsischer Schweinezüchter sein. Also, jetzt habe ich die Schweinezüchter beleidigt. Okay, gut.
Ja,
also,
du redest dich nur rein jetzt, das wird nicht besser.
das wird überhaupt nicht mehr besser. Aber die Herausforderung ist dann eben, dass man auch solche Regeln, wie sie im Programmcode existieren, dass man die identifiziert, dass man die abdecken kann. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung, das zu finden. Und was ein guter Fuzzer ist, der ist in der Lage, herauszufinden, dass im Programm, also während des Programmlaufs, bestimmte Verzweigungen noch nicht genommen wurden. Und der konzentriert sich dann darauf, genau diese Verzweigungen alle möglichst gut abzudecken. Das ist nach wie vor eine große Herausforderung. Gängige Fuzzer schaffen auch nur einen Teil dieser ganzen Verzweigung. Aber wenn man ihnen mehr Wissen über die vernünftige Syntax gibt, dann gibt es da bessere Chancen. Ein weiteres Problem ist herauszufinden, ob ein Programm das Richtige tut oder nicht. Also, jetzt habe ich dir 1 Euro überwiesen, durfte ich das? So, das System sagt, das war okay. Ja, war das okay? Weiß ich nicht. Das nennt man im Testen, nennt man das Orakelproblem. Hat das System das Richtige getan? Und ist es so, dass gängige Fuzzer einfach nur prüfen auf generische Fehler. Das heißt, das System stürzt ab oder das System hängt sich auf. Also schon das Produzieren einer Fehlermeldung wird von vielen Fuzzern ignoriert. Also weil das sind auch Fehlermeldungen, ist nicht unbedingt das, worauf Security-Leute aus sind. Die möchten gerne einen unkontrollierten Absturz haben. Aber wir als Tester möchten natürlich dann schon auf sowas reagieren können und sagen, ja, ist diese Fehlermeldung, ist jetzt in dem Moment angemessen? Und müssen halt prüfen, ist auch das Richtige passiert an der Stelle? Und dafür Prüfungen zu entwickeln, die das auch möglichst gut machen, ist eine große Herausforderung. Ja, und schließlich gibt es die Hoffnung, dass wir in Zukunft dann große Teile der Testdatengenerierung an LLMs übergeben können, die einem dann aus dem Stand heraus Testdaten generieren. Das ist im Prinzip und im Detail sehr nett. Aber im Großen und Ganzen hat man dabei das Problem, eigentlich ein systemisches Problem. Machine Learner per Konstruktion lernen aus bestehende Daten und erzeugen dann Daten, die ja so ähnlich sind, also möglichst ähnlich denen sind, die sie vorher gesehen haben. Das klappt ganz prima, wenn ich, was weiß ich, eine Bewerbung schreibe. Das klappt auch beim Programmieren leidlich gut, wenn ich irgendwas programmiere, was schon 100 andere vor mir programmiert haben. Das klappt auch prima, wenn ich Bild zeichne, wenn wir die Bild malen lassen will, was andere gemacht haben. Also wenn es darum geht, irgendwas zu machen, was viele andere schon gemacht haben, ist das super. Bei Testdaten allerdings will ich das ja vielleicht gerade nicht haben. Weil wenn ich hier weiß, hier sind schon 100, was weiß ich, Überweisungsdaten irgendwo, hier ist ein Archiv von 100 Überweisungsdaten im Netz. Gut, liebes LLM, erzeugt mir mal 100 mehr davon. Ja, das ist schön. Also, da habe ich nochmal 100 mehr, die sehen genauso aus wie die ersten 100. Und dann kann ich auch gleich die Trainingsdaten nehmen von meinem Machine Learning System und damit testen. Und da kriege ich nicht unbedingt was Neues raus. Das kann im Detail gut funktionieren, wenn ein solches System dann in der Lage ist, dann zum Beispiel mehr IBANs zu generieren oder sowas, also für einzelne Datenfelder. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Aber für die kreative Arbeit, etwas zu machen, was noch nicht da ist, was so noch nicht getestet wurde, ne? Ja, das ist blöderweise etwas, wo Machine Learning Systeme denkbar schlecht drin sind. Und so gesehen sehe ich da nach wie vor viele spannende Herausforderungen für kreative Tester in Systemen, Fehler zu finden, und hoffe, dass die Tester die Fehler in ihrem System finden, bevor irgendwelche externen Hacker oder Angreifer oder sowas dann doch draufstoßen.
Ja, ich finde gerade, also du hast vorher auch das, also da sehe ich auch gerade die Kritikalität, gerade wenn so ein neuer, unter Anführungszeichen, neuer Standard wie die E-Rechnung, ne? Den Standard gibt es zwar lange, aber er ist jetzt vielfach implementiert, weil es sein muss. Das heißt, wir haben über das letzte Jahr viele neue Implementierungen in dieser Rechnungssoftware, in der Buchhaltung, bei Steuerberatern, in irgendwelchen Transformationen, ja, bla bla. Ja, und da gibt es ja noch keine Reife in dem Ganzen drinnen. Ne? Wenn ich jetzt so einen alten Edifact von vor 20 Jahren nehme, dass die Implementierungen jetzt halbwegs stabil laufen, davon kann ich vielleicht ausgehen, aber das, was jetzt neu kommt, das ist natürlich, und mit das, wie du sagst, ein paar Handvoll Testfälle, die es da als Testdaten gibt, das reicht dann da noch nicht. Ja,
ja, vor allen Dingen bei Rechnungen kommt doch hinzu, die werden ja per E-Mail verschickt. Also ich meine, wenn es wenigstens ein sicherer, authentifizierter Kommunikationsweg wäre, aber nein, jeder kann an jeden, also jeder kann behaupten, er wäre jetzt Tesla und könnte jetzt an, was weiß ich, das Bundesverwaltungsamt oder sowas kann jetzt eine Rechnung schicken. Hier, wir haben euch 20 Autos geliefert, wir hätten jetzt gerne hier das Geld dafür. Dass jeder an jeden so eine Rechnung schicken kann, ist ja, ist letztendlich ein Überbleibsel davon, dass wir das früher mit Papier gemacht haben und so, ne? Aber wo halt bisher ein Mensch drüber gegangen ist und das gelesen hat, oder wo auch nur auf dem Papier nur eine beschränkte Anzahl von Möglichkeiten drin waren, das macht mir schon, gibt mir schon zu denken.
Ja, also da gibt es einiges noch zu testen.
Ja, gibt sehr viel zu testen, ja, allerdings.
Super, Andreas, vielen lieben Dank für diese Einblicke in Fuzzy-Testing. Ich glaube, da sind viele Inspirationen dabei, wo man sich was mitnehmen kann. Vielleicht auch in seinem Umfeld mal zu schauen, wo kann man das einsetzen, wo kann man es vielleicht auch kombinieren. Das fand ich eine echt tolle Folge, hat mir selber auch viel gebracht.
Wenn euch das interessiert, was ihr gerade gehört habt über Fuzzing, ich habe ein ganzes Lehrbuch, das online, das interaktiv, nennt sich fuzzingbook.org. Und das ist ein interaktives Buch mit Unmengen von Codebeispielen, wie man systematisch auf allen möglichen Arten und Weisen Testdaten erzeugen kann. Ich bin auch gerade dafür ausgezeichnet worden, als Influential Educator Award, also internationaler Preis dafür. Mhm, sehr schön. Ist alles frei verfügbar, verdiene ich kein Geld mit.
Ja,
aber,
super.
Ist eine prima Ressource, um zu lernen, wie man Testdaten gut generieren kann.
Klasse, das ist toll. Wir werden das auf jeden Fall in den Shownotes auch verlinken, damit da möglichst viele davon auch nutzen können. Ja, Andreas, vielen lieben Dank. Schön, dass du da warst. Und ich hoffe, bald mal in echt.
Alles klar, mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.